Herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres NordLB-Podcasts Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage. Mein Name ist Marcel Leist, ich bin Portfolio-Manager aus dem Portfolio Generation Management und ich habe mir heute zwei wunderbare Gäste hier zum Podcast eingeladen, nämlich Mara Geier und Dietl Maßmann, beide auch aus meiner Gruppe, die sich vor allen Dingen auch mit dem Thema Wertpapiermanagement, Generationenmanagement beschäftigen. Und welches Thema wollen wir heute eigentlich bewegen? Das liegt mir sehr am Herzen und den beiden Kolleginnen ebenfalls. Und das ist das Thema Women in Finance. Wir haben dazu auch eine Veranstaltungsreihe mittlerweile hier bei uns im Hause, wo wir eben gezielt auf das Thema Frauen und Finanzen eingehen. Was gibt es da für Themen, vielleicht für besondere Themen auch in diesem Zusammenhang? Und da sind die beiden Kolleginnen absolute Expertinnen und bringen uns heute einfach mal ein paar Themen mit, ein paar Ausschnitte auch aus dieser Veranstaltung, die für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein können. Und ja, damit, Dietland, starten wir mal direkt rein, würde ich sagen. Was sind denn so Themen, die ihr auf diesen Veranstaltungen beleuchtet?
Ja, wir beschäftigen uns in einem Teil der Veranstaltung zum Beispiel mit Irrtümern und Risiken in der eigenen Nachfolge. Das heißt, wir schauen erstmal an, was ist denn so an vermeintlichem Wissen vorhanden und was müssen wir unbedingt in das Reich der Mythen verbannen. Zum Beispiel die Aussage, für ein Testament bin ich noch viel zu jung. Da muss man sich einfach vor Augen halten, dass die Errichtung eines Testamentes keine Frage des Alters ist, sondern tatsächlich eine Frage, bin ich mit der gesetzlichen Erbfolge einverstanden, ja oder nicht? Und das muss man dann vielleicht mal mit der eigenen Familie besetzen und stellt dann ganz schnell fest, ist das so in Ordnung oder eben nicht? Und wenn ich sage, wenn das Ergebnis dieser Frage ist, nein, bin ich nicht mit einverstanden, dann brauche ich ein Testament. Dann haben wir oft auch die Aussage bei Verheirateten, die bislang noch keine Kinder haben oder leider insgesamt keine Kinder haben, auch in fortgeschrittenem Alter. Ja, wir brauchen kein Testament, meine Frau erbt alles, wir sind ja in der Zugewinngemeinschaft, da kriegt meine Frau alles. Das ist falsch. Und in dem Fall würde immer eine Erbengemeinschaft entstehen. Das ist übrigens immer die Folge bei gesetzlicher Erbfolge, dass eine Erbengemeinschaft entsteht. In diesem Fall der länger lebende Ehepartner mit den Schwiegereltern, mit den Eltern des verstorbenen Ehepartners oder wenn die ebenfalls auch schon verstorben sind, dann mit den Geschwistern des Ehepartners soweit vorhanden. Und dann kann man das mal gerne entweder mit den Schwiegereltern besetzen. Das ist ein kuscheliger Raum, so eine Erbengemeinschaft, egal mit welcher Quote ich beteiligt bin. Wir haben alle gemeinsam eine Stimme. Und wenn sich das gut anfühlt, dann ist das vielleicht die richtige Lösung. Aber wenn ich das zum Beispiel bei einem Vortrag so vorstelle und man in den Raum hineinschaut, dann merkt man ganz schnell, dass das für viele Menschen ein No-Go ist, weil ich dann nämlich so ein Kopfschütteln wahrnehme. Und insofern ist das dann ein wichtiger Punkt zu sagen, ja, bitte errichten Sie ein Testament. Also Beispiel, wir sind jung, verheiratet, noch keine Kinder, haben aber schon ein Haus gebaut. Da möchte ich bitte nicht, dass meine Schwiegereltern mitentscheiden, ob ich das Haus behalte oder ob ich es verkaufen muss dann hinterher. Das wäre ein Punkt. Ein weiteres Risiko ist dann zum Beispiel auch das Thema oder ein Irrtum. Ein Ehevertrag ist nur etwas für Reiche. Auch das ist falsch. Es kann gute Gründe geben, auch in jungen Jahren, wenn ich zum Beispiel dabei bin, ein Unternehmen zu entwickeln. Wir haben in Deutschland in der Zugewinngemeinschaft immer diese Besonderheit, dass eine Zugewinnausgleichsforderung entsteht, wenn der wirtschaftlich Schwächere von dem wirtschaftlich Stärkeren einen Ausgleich verlangen kann. Das kann sein, immer im Zeitpunkt der Auflösung der Ehe, entweder durch Tod oder durch Scheidung. Und diese Zugewinnausgleichsforderung ist eine zivilrechtliche Forderung, die zeitnah zu entrichten ist. Und das belastet das Unternehmen im Zweifel ganz stark, wenn da eine Liquiditätsforderung kommt, weil die Liquidität des Unternehmers ist in aller Regel im Unternehmen und das kann ein Unternehmen in existenzielle Nöte bringen. Das heißt, es ist eine gute Entscheidung zu sagen, wir errichten natürlich einen fairen, ausgewogenen Ehevertrag, mit dem wir bestimmte Bedingungen feststellen, vielleicht die Zugewinngemeinschaft modifizieren. Wir müssen also nicht schwarz oder weiß wählen, Zugewinngemeinschaft oder Gütertrennung, sondern es gibt auch noch einen Königsweg dazwischen. Und darüber sollte man sich dann unterhalten und sich wirklich fundiert beraten lassen, um dann auch eine sichere Grundlage zu haben für die Ehe.
Ja, absolut wichtige Themen. Und ich glaube, die Hürde, sich damit immer mal zu beschäftigen, ist bei einigen dann doch relativ hoch. Das gilt, glaube ich, sowohl für Männer als auch für Frauen, sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Von daher umso wichtiger, dass man das auch genau dann einmal in die Köpfe reinbekommt, aus meiner Sicht, und diese Themen dann auch anspricht, um es vor Augen zu führen. Mir öffnet das auch mal wieder die Augen, auch gerade was die Erbfolgen angeht. Da denkt man dann selber auch, okay, ja, ist das eigentlich alles so richtig geregelt aus meiner Sicht oder auch aus der Sicht von meiner Frau. Von daher, diese Impulse sind, glaube ich, extrem wichtig.
Ja, darf ich da gleich nochmal einhaken?
Aber sicher.
Genau, man denkt immer, das muss alles so seinen Gang gehen und wenn man Eltern, also in der Elternposition ist, will man sich nie vorstellen, dass die Kinder vor einem gehen, aber genau das ist eben auch ein Risiko, eine ungewöhnliche Sterbereihenfolge bedeutet, dass der Jüngere vor dem Älteren stirbt, dass die Kinder vor den Eltern sterben, das wollen wir nicht, das birgt eben auch besondere Risiken, weil dann plötzlich vielleicht Vermögen entweder in die falsche Richtung weitergegeben wird, an den falschen Vermögensempfänger aus unserer Sicht, beziehungsweise das Thema potenziert sich noch oder das Risiko potenziert sich, wenn wir zum Beispiel das Thema Scheidungs- und Patchwork-Familie uns anschauen. Da gibt es so ein Beispiel mit der Familie Ostmann. Das kennen viele, diesen Gewürzhändler als Unternehmer. Ein Familienunternehmen, da ist es eben auch so gewesen, dass zwar die Vermögensinhaberin sogar ein Testament hatte und hat testamentarisch ihre beiden Töchter eingesetzt. Aber es gab einen tragischen Unglücksfall, infolgedessen ist sie selbst verstorben, eine der Töchter direkt am Unfallort. Die zweite Tochter war dann sozusagen die Alleinerbin. Im Krankenhaus ist die leider auch noch verstorben. Und aufgrund dieser Verkettung, dieser unglücklichen Zufälle, ist dann der Ex-Ehemann, der leibliche Vater dieses minderjährigen Kindes, Erbe geworden und das Unternehmen Ostmann ist eben auch in die vorher schon genannte Schieflage gekommen, weil der eine hohe Erbschaftssteuerzahlung zu leisten hatte, seine Gesellschaftsanteile aufgrund des Gesellschaftsvertrages gar nicht behalten durfte und diese Liquiditätsforderungen dann eben dazu geführt haben, dass das Unternehmen Ostmann in eine sehr wechselvolle Geschichte eingetreten ist und auf dem Weg auch großes Vermögen vernichtet wurde.
Ja, da kann man mal sehen, wie wichtig das dann auch ist, auch gerade in dem Zusammenhang mit Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmertum an der Stelle. Von daher absolut wichtiges Thema, auf das sich es lohnt, ein Schlaglicht zu werfen. Jetzt gucke ich mal rüber zu Mara. Die Themen, die Dietlen gerade angesprochen haben, kommen ja sehr stark auch aus dem Thema Generationenmanagement, Erben, Vererben und so weiter und sind natürlich extrem wichtig und auch gut, dass sie in diesen Veranstaltungen und auch heute nochmal angesprochen werden. Wir kommen da nachher nochmal drauf, was kann man da eigentlich vielleicht machen oder wo können wir da vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle unterstützen aus uns heraus. Jetzt aber zu dir, was sind da deine Themen an der Stelle?
Genau, ich beschäftige mich ja mit dem Wertpapierbereich und allem, was es so darum gibt, also mit dem Thema Anlage. Und ich denke, die Wertpapierthemen und die Themen, die Dietlin gerade schon angesprochen hatte, die gehen häufig auch Hand in Hand. Also auch wenn wir über Anlagen sprechen, die wir heute tätigen, lohnt es sich natürlich, einen Blick nach vorne zu werfen und sich auch als Frau, aber auch als Mann zu überlegen, wie möchte ich mich für das Alter aufstellen? Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die unser erstes Format des Podcasts zum Thema Frauen und Finanzen schon gehört haben, die erinnern sich vielleicht, dass wir auch darüber gesprochen haben, gibt es denn einen unterschiedlichen Anlagebedarf zwischen Männern und Frauen. Und da haben wir festgestellt, natürlich sind wir alle Menschen und haben jetzt nicht aufgrund unseres Geschlechtes grundlegend andere Bedürfnisse. Nichtsdestotrotz gibt es einige Grundvoraussetzungen, die für Frauen vielleicht anders sind. Und wenn wir da den Blick auf das Thema Gender Pension Gap werfen, dann sehen wir, dass es dort tatsächlich auch einen ja recht großen Unterschied in der Altersvorsorge gibt. Der Gender Pension Gap, zu Deutsch geschlechtsspezifische Altersvorsorgelücke oder auch einfach Rentenlücke, beschreibt den relativen Unterschied der Alterssicherungseinkommen von Frauen und Männern. Ab 65 Jahren werden die hier betrachtet. Das heißt, es wird in Prozent ausgedrückt, wie hoch ist der Unterschied der Alterseinkünfte eben dann im Alter. Und tatsächlich im Jahr 2023 lag diese Gap bei 27,1%, wenn wir hinterbliebenen Renten oder Pension mit einrechnen. Ohne diese war die Lücke sogar bei 39,4%. Das heißt, Frauen haben da doch einfach eine hohe Differenz an Alterseinkommen und sind tatsächlich im Alter auch häufiger von Altersarmut betroffen. Jetzt stellt sich vielleicht auch die Frage, wodurch entsteht diese Lücke? Vielen ist der Begriff Gender Pay Gap auch bekannt. Das ist natürlich ein Punkt. Tatsächlich sehen wir aber auch, dass wir ja noch in einem System leben, in dem Männer häufig die Hauptverdiener sind, die Versorger. Das heißt, Frauen arbeiten häufiger in schlechter bezahlten Berufen, haben dementsprechend ein geringeres Einkommen, haben häufiger Unterbrechungen im Arbeitsleben durch zum Beispiel Elternzeit, die sich dann natürlich auch auf den Rentenanspruch auswirken, aber auch geringere Einkommen und eine generell fehlende finanzielle Bildung führt dann im Alter auch zu geringeren Einkünften. Und tatsächlich gibt es auch kleine Effekte dadurch, dass wir alle immer älter werden, aber Frauen immer noch eine höhere Lebenserwartung haben als Männer. Das heißt, da sehen wir eine Lücke und da lohnt es sich dann als Frau insbesondere auch unabhängig vom Mann zu schauen, wie kann ich mich da für das Alter vorbereiten, wie möchte ich mich finanziell aufstellen. Das sind auch wichtige Themen, die man da beleuchten sollte.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade bei dem Thema Altersvorsorge, da fällt mir immer auch bei einem Thema ein, was mich auch oder uns betroffen hat und mich auch überrascht hatte, im Zusammenhang mit Kindern, dass man, wenn man Kinder bekommt und ja quasi dann möglicherweise Elternzeit nimmt, erstmal nicht arbeitet und so weiter, dass man ja diese Rentenpunkte, die man für die Kinder bekommt, gar nicht automatisch bekommt, sondern muss sie erst beantragen. Das vielleicht so als kleiner Tipp hier am Rande. Meine subtile Vermutung war eigentlich, dass das automatisch in irgendeiner Weise berücksichtigt wird, passiert oder sonstiges passiert, aber nein, man muss bei der Rentenkasse tatsächlich für jedes Kind einen extra Antrag stellen, dass man diese entsprechenden Rentenpunkte auch dann zugeschlagen bekommt. Und eigentlich ist es ja so, dass dann auch, weil oftmals natürlich die Frauen einen längeren Ausfall haben, allein schon durch die Schwangerschaft und möglicherweise auch eine längere Elternzeit, die Rentenpunkte auch zustehen. Man muss sie aber beantragen. Das vielleicht von mir so als Insider-Tipp, das war mir nicht klar und auch meiner Frau nicht klar, aber das mussten wir auch erst rausfinden. Das war nur ein kleiner Beitrag vielleicht so, dass man noch ein bisschen mehr Rente bekommt. Aber was sind dann eure Ansätze oder was gebt ihr dann den Frauen mit auf den Weg, um vielleicht dagegen anzugehen oder vielleicht diese Lücke auch ein Stück weit zu schließen?
Also grundsätzlich ist es natürlich wichtig, das Thema für sich zu reflektieren. Das hattest du auch gerade schon gesagt, das kann sicherlich manchmal eine Hürde sein, gerade wenn man von Haus aus nicht diese finanzielle Bildung mitbekommt. In den Schulen wird es ja ebenfalls kaum bis gar nicht gelehrt. Es ist da aber einfach wichtig, sich mal die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, wie bin ich finanziell aufgestellt, wie möchte ich finanziell aufgestellt sein und auch zu beachten, dass sich Lebensumstände natürlich schnell ändern können. Also das Beispiel, wenn wir auf Konten schauen, Gemeinschaftskonten in Partnerschaften, gibt es auch dort Risiken, die man beachten sollte. Wenn wir dann zum Beispiel auf das Thema Vermögensanlage schauen und ein gemeinsames Konto haben oder ein gemeinsames Depot, kann es da durchaus auch zu Vermischungen kommen, die dann zu ungewollten Schenkungen führen, die mit der Zeit oder wenn sich diese Beträge ansammeln, dann auch steuerpflichtig sind. Deswegen auch dort, wenn wir auf das Thema finanzielle Unabhängigkeit von Frauen schauen, kann es durchaus Sinn machen, ein eigenes Konto als Frau zu haben und ein eigenes Depot, mit dem man sich dann aufstellen kann, gut für die Zukunft. Denn wir müssen auch bedenken, das finanzielle Aufkommen im Alltag, auch das ist natürlich häufig dann auf eine Partnerschaft ausgelegt, wenn junge Frauen dann auf einmal eine Miete alleine zahlen müssen oder anderweitig Kosten tragen müssen, wieder vor dem Hintergrund, der Mann ist häufig Hauptverdiener, ist das natürlich eine Situation, die man auch erstmal schaffen muss. Und da kann es durchaus sinnvoll sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen, zu reflektieren und auch verschiedene Situationen einmal durchzuspielen, die eintreten können.
Sind euch denn aus den, vielleicht nochmal eine Zwischenfrage, gerade aus den Veranstaltungen auch bestimmte Fragen hängen geblieben, die vielleicht überraschend waren? Das hatten wir jetzt im Vorfeld nicht abgesprochen, aber das fiel mir jetzt gerade nochmal so ein, weil manchmal kommt dann ja so ein Impuls, den man vielleicht selber auch erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat oder die Fragestellung. Das fiel mir gerade noch so ein, wo so ein Impuls kam, okay, stimmt, das ist auch noch ein Punkt aus dem Podium, der vielleicht noch gar nicht so beleuchtet ist, wie er eigentlich beleuchtet werden sollte.
Genau, da ist da tatsächlich das Thema, was Mara eben gerade hatte, dass man partnerschaftlich ein Gemeinschaftskonto zum Beispiel hat. Und da ist vielen nicht bewusst, das kann ich ja auch mit meiner Lebensgefährtin haben, also nicht eingetragene Lebenspartnerschaft, sondern einfach, wir leben zusammen. Und dann ist es eben, muss man sich auch bewusst machen, dass der Partner, mit dem ich das gemeinschaftliche Konto habe, wenn ich mit dem nicht verheiratet bin, dann kommt weder er noch ich in der Erbfolge vor. Weil wir haben in Deutschland das Verwandtenerbrecht und auch wenn bei gemeinschaftlichen Konten habe ich trotzdem, dann gehört mir zwar 50% des Kontos, aber ich komme in seiner Erbfolge nicht vor. Das kann natürlich ganz unerwünschte Folgen haben und ich bin dann überhaupt nicht abgesichert. Das ist eben auch immer der Impuls von uns zu sagen, bitte schauen Sie, wie sieht es aus? Wer ist wirtschaftlich berechtigt? Wem gehört was? Auch wenn man schon Jahrzehnte das Leben teilt, wenn man nicht miteinander verheiratet ist, kommt man in der Erbfolge nicht vor. Das heißt, man ist überhaupt nicht abgesichert. Ja, ich bin wirtschaftlich berechtigt mit dem Anteil 50% am Gemeinschaftskonto, aber das war's dann auch. Das ist also ein Thema. Und was wir auch immer in den Blick nehmen oder wo wir versuchen, die Aufmerksamkeit der Kunden drauf zu lenken, ist, gesellschaftliche Realität ist, dass nahezu jeder zweite, spätestens jeder dritte Fall auch einen Auslandsbezug hat. Entweder durch eine weitere Staatsangehörigkeit, durch Vermögen im Ausland, durch eine Eheschließung im Ausland, weil man vielleicht den Herzensmenschen im Ausland während eines beruflichen Auslandseinsatzes kennengelernt hat oder man heiratet in Deutschland und geht dann anschließend für mehrere Jahre gemeinsam ins Ausland und der erste Wohnsitz nach der Eheschließung befindet sich im Ausland, dann gilt für diese Ehe vielleicht ein ausländischer Güterstand. Auch das führt dann zu anderen Folgen. Und das muss man auch in den Blick nehmen. Und da merke ich oft, dass es den Menschen nicht bewusst ist oder dass dazu Fragen kommen. Ja, wie ist es denn? Gilt denn für mein Auslandsvermögen das gleiche Erbrecht wie in Deutschland? Kann ich da was tun? Ja, da kann man etwas tun. Man kann als mit deutscher Staatsangehörigkeit zum Beispiel für den gesamten Nachlass deutsches Recht wählen. Aber das muss ich aktiv tun. Da muss ich tätig werden. Also auch die Frage, ich muss mich kümmern. Und als Ansprechpartner eben sind wir in der Braunschweigischen Landessparkasse in der Nord-LB, wir als Kollegen da immer gerne ansprechbar, um sich dann da auf den Weg zu machen und zu gucken, welche Lösungen brauche ich, welche Netzwerkpartner müssen eingebunden werden, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, da begleiten wir die Kunden bei der Problemlösung.
Ja, perfekt. Und ich glaube, das ist ja auch eine unserer Stärken und warum auch das Format, sage ich mal, so gut ankommt und angenommen wird, weil wir eben hier im Team genau diese Expertise haben und vor allen Dingen ihr die habt an der Stelle, das auch gut mitzunehmen und die Kundinnen da auch gut zu begleiten und die Kunden. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Von daher hier auch der Teaser, wenn es da Informationsbedarf gibt unter der Zuhörerschaft, die hier gerade im Podcast zuhört, gerne uns immer ansprechen auf diese Themen. Gerne auch, wenn man bei so einer Veranstaltung dabei sein möchte, gerne auf uns zukommen oder auch Beratungsbedarf hat. Wir haben da die absoluten Top-Experten hier bei uns im Hause, was auch gerade diese Themen angeht. Mit Blick auf die Zeit, das vergeht immer viel zu schnell, wenn ich hier schon wieder auf meine Uhr gucke. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Ich weiß, ihr habt noch so viele Themen auch im Kopf. Nochmal zu dir, Mara, rübergeschaut. Gerade das Thema Anlage, Pension Pay Gap. Welche Themen sprecht ihr noch an? Also welche Themen sind vielleicht noch sehr gefragt, auch wo du auch vielleicht mal so sagst, okay, da gibt es dann nochmal hier und da ein Aha-Erlebnis, sowohl auf den Veranstaltungen als auch vielleicht in deinem täglichen Kundinnengeschäft.
Ich denke insbesondere Frauenkundinnen, die sich bisher wenig oder gar nicht mit dem Thema Anlage beschäftigt haben, ist häufig interessant zu überlegen, wie starte ich, wie kann ich das Ganze angehen und ab wann sollte ich Geld anlegen oder bis wann lohnt es sich überhaupt noch? Und auch da ist es wichtig, natürlich die individuelle Situation immer zu berücksichtigen, aber auch zu ermutigen, es gibt da keinen Zeitpunkt, ab wann es sich nicht mehr lohnt, keinen Zeitpunkt, wann sozusagen die Frist verstrichen ist. Natürlich ist es sinnvoll, als Frau oder generell junger Mensch frühzeitig anzufangen, für sich vorzusagen, für das Alter Geld anzulegen, in Wertpapieren zu investieren. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, zum Beispiel auch schon in geringen Beträgen sukzessive Geld anzusparen. Natürlich ist das aber auch ein Thema, was einen ein Leben lang begleitet. Und wenn ich vielleicht eine größere Summe erstmal angespart habe und mich dann im Alter damit beschäftige, gibt es immer noch die Möglichkeit anzulegen. Also das ist wirklich sehr individuell und da appellieren wir auch daran, Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Das ist ein großes, komplexes Thema, was sicherlich nicht alleine bewältigt werden muss. Am besten geht man da in den Austausch. Auch Frauen untereinander können da natürlich ihre Erfahrungen und Ideen teilen, um das Thema eben zu enttabuisieren und einfach diesen Schritt zu wagen, zu starten, sich klar zu machen, welche Vorteile es dann im Alter auch mit sich bringt.
Ja, und ich finde genau, das ist, glaube ich, die richtige Message, anzufangen, sich mit den Themen zu beschäftigen, da drauf zu gucken. Männer kriegen das ja von Haus aus schon so ein bisschen mehr mit quasi, weil man dann immer sagt, der Mann muss sich vielleicht um sowas kümmern. Ne? Das ist immer noch vielfach in den Köpfen und in den Familien auch irgendwie so drin gefühlt. Umso wichtiger ist es, dass man einfach auch das Selbstvertrauen hat und sagt, okay, ich will mich aber mit den Dingen auch beschäftigen, das selber in die Hand zu nehmen und genau nicht in solche Gender-Pension-Gaps zum Beispiel vielleicht auch reinzulaufen, unbewusst an der Stelle. Ich habe auch zwei Töchter und ich versuche denen auch möglichst früh, noch ist es ein bisschen zu früh, aber es fängt so langsam an, zumindest bei der Großen, eben mitzugeben, was es eben auch bedeutet, sich mit Anlagen zu beschäftigen, mit Sparen und so weiter. Ich selber bin natürlich auch ein großer Fan von, sonst hätte ich den Beruf ja auch nicht gewählt im Portfolio-Management, aber das ist halt wichtig, sich mit dem Thema einfach zu beschäftigen, um da später eben nicht in Gefahr zu laufen, die Themen eben nicht auf der Pfanne zu haben. Also von daher anfangen, sich damit zu beschäftigen, ist genau das Richtige und man muss es eben nicht alleine tun, sondern es gibt eben jemanden zum Beispiel wie uns, wie euch, der einen dabei begleitet. Dietland.
Genau. Und die eine Frage, die mir noch auf der Seele liegt oder eine Aussage ist tatsächlich, Thema Testament ist wichtig, ja, aber man fällt ja nicht ins Bodenlose. Es gibt ja die gesetzliche Erbfolge. Was aber ich noch wichtig finde in Ergänzung auch zu Maras Themen, die Frage, kann ich jemanden vertreten bei den Bankgeschäften? Und das wird auch oft so ein bisschen ausgeblendet, das Thema Vollmachten, Vertretung, also Vollmachten für alle Rechtsgeschäfte, ausgestaltet als Generalvollmacht, dann Vollmacht für die persönlichen Themen, medizinische Themen und dann das letzte Thema, das ist dann keine Vollmacht, sondern die sogenannte Patientenverfügung, meine Anweisung an die Ärzte, wie ich behandelt werden möchte, auf dem Weg zum Sterben und im Sterbeprozess selbst. Das ist etwas, was viele auch so ein bisschen an die Seite schieben und das finde ich in der Priorität fast noch vor dem Testament, weil es Dinge betrifft und Dinge behandelt, die wichtig sind, wenn ich noch auf dieser schönen Welt bin, aber selber nicht handeln kann. Und auch da gibt es kein zu früh. Also auch junge Erwachsene sollten sich überlegen, dass sie sowas vielleicht brauchen, weil das gesetzliche Sorgerecht der Eltern ja mit dem 18. Lebensjahr endet. Also Marcel, in deine Richtung für die Töchter. Wenn dann junge Menschen sich auf den Weg machen und vielleicht auch schon weltweit unterwegs sind, ist es immer eine gute Idee, über Vollmachten zu sprechen und dass das mit weiter vorrückendem Alter natürlich umso wichtiger wird, wenn es darum geht, jemanden mal vertreten zu können, wenn man aus gesundheitlichen Gründen oder also Gesundheit, Alter, Krankheit, all diese Themen, wenn das ein bisschen näher kommt, weil das Alter fortgeschritten ist, dann sollte man sich unbedingt darum kümmern, damit man sich in der Familie, wenn es dann eine Vertrauenspositionen gibt, auch vertreten kann und nicht plötzlich einen familienfremden Dritten an die Seite gestellt bekommt, weil die Situation so ist, wie sie ist plötzlich.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch mal für den Impuls. Und damit würde ich sagen, Mara, hast du noch ein Schlusswort für uns?
Ich denke, ein Schlusswort, man kann, du hast es auch schon angesprochen, noch vieles, vieles zu den Themen sagen. Ich denke, zusammenfassend das Wichtigste, wie wir es angesprochen haben, sich damit zu beschäftigen, keine Angst vor solchen Themen zu haben, sukzessive das Ganze anzugehen und sich auszutauschen, Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Da muss man so einen Weg auch nicht alleine gehen.
Ja, perfekt. Besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können. Und damit würde ich sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir mit unserer Podcast-Folge tatsächlich schon am Ende für heute. Vielen, vielen Dank. Hat mit euch sehr viel Spaß gemacht, die Themen zu beleuchten. Manche Themen, die vielleicht ein bisschen schwieriger erstmal anzugehen sind. Ein paar Themen, die vielleicht einfacher anzugehen sind. Wichtig, du hast es eben schon gesagt, ist eben das Thema einfach anzufangen. Und damit will ich dann auch für heute den Podcast schließen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb@nordlb.de.